Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bei uns geht es heute um das oft ziemlich schwierige Verhältnis zwischen Staat und Religion. Religion, das ist ja erstmal ein persönlicher Glaube, etwas, was im Privaten geschieht. Aber Religionsgemeinschaften sind ja durchaus soziale Gebilde, die auch eine gewisse Größe annehmen können. Und jeder Staat muss sich letztendlich überlegen, wie er damit umgeht, wie viel er kooperiert oder wie sehr er die Religionsgemeinschaften in Schranken weisen will und ihnen mehr oder weniger Platz im öffentlichen Leben geben will. Zunächst wollen wir uns die Verhältnisse in Deutschland anschauen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Thomas Schüller, Professor für katholisches Kirchenrecht an der Universität Münster. Schön, dass Sie hier sind, Herr Schüller.
Guten Tag, hallo.
Herr Schüller, hier, Ihr Buch heißt Unheilige Allianz, warum sich Staat und Kirche trennen müssen. Nun haben wir aber hierzulande keine Staatskirche, wir haben auch keine Allianz von Thron und Altar, wie das mal zu Kaiserszeiten der Fall war. Trotzdem finden Sie, Politik und Kirche sind sich viel zu nah. Interessantes Detail, Sie sind selbst staatlicher Professor an einer staatlichen Fakultät für Kirchenrecht. Sie sägen da ja im Grunde an dem Ast, auf dem Sie sitzen. Warum tun Sie das? Was war der Auslöser für dieses Buch?
Also der Auslöser war das Erleben, wie der Staat, die staatliche Justiz vor allen Dingen mit Fällen von sexualisierter Gewalt in der Kirche. Also ich rede jetzt von der katholischen Kirche umgegangen ist, weil ja die Studie zur evangelischen Kirche erst im Januar nächsten Jahres erscheint. Und da stellen wir einfach fest, bis in die Jahrtausendwende, dass die staatliche Justiz, wenn also Fälle gemeldet wurde, schwere Straftaten, doch die Justiz sehr blind war. Sie hat der Kirche sehr viel Freiraum gewährt und Beschuldigte auch schon, geständige Täter wurden nicht in U-Haft genommen, bekamen sehr fragwürdige Bewährungsstrafen und danach wurden sie wieder in den Dienst übernommen. Und da ist mir aufgefallen, nicht nur mir, sondern allen, die diese Untersuchung durchgeführt haben, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich mir einfach aus diesem Grund das Verhältnis Staat-Kirche angeschaut. Warum sind sie so aufeinander verwiesen? Wo sind da blinde Flecken? Und an einigen Beispielen das dann exemplifiziert.
Und in Ihrer Erwerbsbiografie kommt auch noch was vor, wo Sie ziemlich nah an der Politik waren. Sie haben auch mal ein katholisches Büro geleitet, richtig?
Nicht direkt ein katholisches Büro. Ich habe ein Bischofsbüro geleitet. Und da hat man ständig Kontakt mit den beiden katholischen Büros in Wiesbaden für Hessen und für Rheinland-Pfalz in Mainz. Und da lernt man das politische Geschäft kennen. Ein Teil im Buch beschreibt einfach, wie geschieht katholische Lobbyarbeit. Wo gelingt sie noch, aber wo kommt sie auch an Grenzen?
Das sind Punkte, die wir noch aufgreifen werden. Ich würde aber gern erstmal mit dem Arbeitsrecht anfangen. Da gibt es einen Fall, den viele wahrscheinlich hier auch schon mal, von dem viele schon mal gehört haben. Ein Chefarzt einer Düsseldorfer Klinik in Trägerschaft der Caritas ließ sich scheiden und heiratete seine neue Partnerin in zweiter Ehe. Daraufhin wurde ihm gekündigt. Das wurde angesehen als Loyalitätsverstoß gegen die Glaubenslehre der katholischen Kirche. Denn eine erste Ehe ist ja nicht trennbar. Dadurch kann man also auch nicht ein zweites Mal heiraten. Das Ganze war wohlgemerkt 2009. Die Kündigung ist aus Sicht mancher Leute schon ziemlich skandalös, aber für Sie scheint noch empörender zu sein, was danach passiert ist, nämlich bei der staatlichen Justiz. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich dem Träger, also der katholischen Kirche, zunächst Recht gegeben. Wie wurde da argumentiert?
Ja, das Bundesverfassungsgericht ist auf seiner kirchenfreundlichen Rechtsprechung stehen geblieben. Das Bundesarbeitsgericht war da schon wesentlich kritischer und hat gemeint, man müsse die Religionsfreiheit, die kollektive Religionsfreiheit, die die Kirchen auch mit ihrem Arbeitsrecht verdeutlichen, ernster nehmen als das Recht auf ein zweites gelingendes Eheleben und Familie. Und da hat das Bundesarbeitsgericht das europäische Gericht bemüht, nämlich den EuGH, und hat gefragt, ist jede Tätigkeit in der Kirche so wichtig, dass man das Privatleben so kritisch würdigen kann? Und da hat der EuGH ganz klar gesagt, das europäische Recht ist da wesentlich klarer. Und dann ist es zu einem Kampf gekommen. Am Ende stand dann aber die Aussage des Bundesarbeitsgerichtes, nein, das Recht auf Familie, das Recht auf neue Partnerschaft und auch eine fehlende Nähe zum Verkündigungsauftrag sind entscheidender als jetzt die Schädigung des Images der Kirche anzunehmen. Und nur wenige Jahre später, jetzt zum 1. Januar, auch durch den Film Out in Church, der ja deutlich das Schicksal non-binärer, homosexueller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezeigt hat, war plötzlich die Kirche eine getrieben, die katholische Kirche, und hat jetzt ein ganz liberales Arbeitsrecht. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das Arbeitsrecht so ein Freiraum war, wo man denkt, warum gilt nicht das staatliche Arbeitsrecht, warum dürfen die nicht streiken? Und da gibt es den dritten Weg. Da sieht man, wie den beiden großen Kirchen nach dem Krieg große Gestaltungsfreiräume gegeben wurden.
Und um jetzt nochmal auf dieses Thema der sexualisierten Gewalt zu kommen, also es gibt einerseits tatsächlich rechtliche Privilegien der Kirche, aber es gibt auch eine ja, ein wohlwollendes Verhalten der Justiz gegenüber kirchlichen Tätern. Kann man das so benennen?
Das kann man so benennen, das kann man an Urteilen, das kann man an Strafen erkennen, an Nichtbestrafung. Ein schönes Beispiel aus dem Münsterland, da war schon mal jemand verurteilt worden, ein katholischer Priester wurde wieder straffällig, das wurde angezeigt und dann rief der Staatsanwalt den Deschanten an, den leitenden katholischen Pastor und sagte, wenn ihr ihn nicht holt, holen wir ihn. Und dann hat man den schnell versteckt und der konnte keine Strafverfolgung stattfinden. Das war Realität noch in den 80er Jahren und das ist schon erschreckend. Es gibt aber noch eine andere Seite. Auch die Frage, hat der Staat hingeschaut? Denn zum Beispiel, man hat beiden Kirchen nach dem Krieg bis in die heutige Zeit Jugendhilfeeinrichtungen gegeben und da gibt es eigentlich eine Rechtsaufsicht. Man ist auch Beschwerden nicht nachgegangen und da stellt sich die Frage mit der Staatshaftung. Also hat man, wenn die Kirchenträger waren, einfach nicht richtig hingeschaut, weil man immer glaubte, sobald man etwas den Kirchen gibt, da kann nichts passieren. Aber wir wissen heute, es ist ganz viel schlimme Gewalt geschehen.
Und die Hände waren nicht so gut, wie man gedacht hätte, dass man da etwas in gute Hände gibt.
Ja. Die Hände waren überhaupt nicht gut und da geschah Gewalt im Namen Gottes, ne?
Ja. Und was halten Sie heute für das richtige Vorgehen? Es gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen wirklich eine Wahrheitskommission von staatlicher Seite, die all das nochmal aufarbeitet, auch wenn es schon viele Studien gibt und schon viele Verfahren. Andere sagen, so eine Wahrheitskommission ist mit dem deutschen Recht auch schwer zu organisieren, ist sehr aufwendig. Was ist da Ihre Meinung?
Also ich bin da ganz klar der Meinung, dass es eine Wahrheitskommission braucht. Wir sehen in Südafrika beim Friedensprozess, aber in anderen Ländern, dass die wesentlich andere Zahlen hervorgebracht haben. Problem, haben Sie gerade angesprochen, unser staatliches Recht in Deutschland gibt Ihnen noch nicht die Rechte wie eine Staatsanwaltschaft, denn es macht ja nur Sinn, wenn diese Wahrheitskommission Zeugen vorladen kann, Akten einsehen kann, das sind Rechte einer Strafverfolgungsbehörde in Deutschland. Aber die ganzen Untersuchungen, so gut sie auch sein mögen, im katholischen wie evangelischen Bereich, zeigen doch oft sehr interessengeleitetes Pinkwashing. Das heißt, wenn du eine Rechtsanwaltskanzlei damit betraust, wird die natürlich in dubio vor den Mandanten die Sache erheben, auch ohne böse Absicht. Und dementsprechend bin ich schon der Meinung, Wahrheitskommission, da kommen dann aber andere zivilgesellschaftliche Akteure hinzu. Denken Sie an die Gewalt in Sportverbänden und natürlich den Haupttat auch die Familie, klar.
Sie stellen aber schon auch fest, dass in manchen Bereichen die Justiz jetzt kritischer wird, dass da genauer hingeguckt wird. Mir fällt das Stichwort Eichstätt ein. Vielleicht können Sie da mal kurz sagen, ja, worum es da ging.
Auch bei Wirtschaftsstraftaten, viele der hier Zuhörenden werden sich sicherlich an Theberts von Elz erinnern, gab es die Anzeige wegen Untreue und klarer Untreue-Tatbestand. Da hat die Staatsanwaltschaft das noch an die kirchliche Instanz verwiesen. Jetzt in Eichstätt 60 Millionen Euro in Immobilienspekulationen verzockt, die Pensionsrücklagen für die Seelsorger und Seelsorgerinnen. Und hier hat dann die große Wirtschaftsstrafkammer in München zumindest ermittelt und die Klage ist eingereicht. Den Bischof verschont man allerdings wieder. Also es werden die Leute aus der zweiten Reihe angeklagt. Immerhin wird auf jeden Fall mal ein Strafprozess durchgeführt. Drittes Beispiel, Hausdurchsuchung beim Kardinal in Köln, Konfiszierung der technischen Geräte. Das ist jetzt in der jüngsten Zeit, scheint die Justiz die Kritik verstanden zu haben, dass man die Kirchen, wie es im Gesetz heißt, wie jeder Mann und jeder Frau behandelt, wenn der Verdacht einer Straftat vorliegt. Gott sei Dank. Es kommt spät, aber vielleicht nicht zu spät.
Religionen live von der Frankfurter Buchmesse. Ich bin hier im Gespräch mit Thomas Schüller, Kirchenrechtler und Autor des Buchs Unheilige Allianz, warum sich Staat und Kirche trennen müssen. Herr Schüller, bei der Trennung von Paaren, die schon länger zusammen sind, ist ein Problem immer das Geld. Das ist besonders schwer auseinander zu dividieren. Sie lachen schon. Und beim deutschen Staat und den beiden großen Kirchen scheint mir das doch auch ähnlich zu sein. Und ein Grund dafür sind diese Staatsleistungen. Das sind über 600 Millionen Euro, die die Länder im vergangenen Jahr an die beiden großen Kirchen überwiesen haben. Das setzt sich zusammen aus ganz unterschiedlichen Posten und da wird auch sehr viel vermischt und vermengt. Und Sie haben jetzt die Chance, uns das ganz kurz und knapp, aber schön auseinander zu dividieren. Bitte schön.
Ja, Staatsleistungen sind Leistungen, die die Länder erbringen müssten, weil 1803 ungefähr ein Drittel der heutigen Fläche der Bundesrepublik Deutschland an kirchlichem Grund und Boden enteignet wurde, um die weltlichen Fürsten zu satisfizieren, die linksrheinisch durch Napoleon die Gebiete verloren haben. Man muss wissen, die Kirchen haben sich damals durch Grund und Boden finanziert, durch Erträge. Und die Länder, die Bundesländer sind die Rechtsnachfolger. Der Bund soll schon seit 100 Jahren als Gesetzgeber Grundsätze erlassen, nach denen diese Ablösung erfolgen soll. Faktisch passiert das nicht und soll aber jetzt geschehen.
Und wir müssen mal kurz das Wort Ablösung erklären. Das heißt, dass diese regelmäßigen Zahlungen durch eine einmalige Zahlung ausgeglichen werden. Exakt. Und dann auch mal gut ist.
Und dann ist mal gut, denn das sind ja Milliardenbeträge. Und, aber es ist ein Rechtstitel, auf den man nicht einfach verzichtet. Und jetzt haben wir die Situation, dass die aktuelle Koalition in Berlin dieses Gesetz im Bundestag verabschieden will und da auch schon gute Vorüberlegungen getroffen hat. Und das Interessante ist, dass die Bundesländer, egal welcher Partei, politischen Couleur, sagen, nö, haben wir gar kein Interesse dran, wir wollen weiterzahlen. Es gibt zwei Gründe. Der eine ist einfach, es ist einfacher, den Betrag jetzt jedes Jahr neu in den Haushalt einzustellen. Den kann man verkraften. Zweiter Grund, ab 2030 werden die Kirchensteuereinnahmen einbrechen, weil die noch getauften Babyboomer im Ruhestand treten. Und dann sagt so ein Mann wie Kretschmann in Baden-Württemberg oder Söder in Bayern, dann können die Kirchen mit diesem Geld das ausgleichen und die vielen guten sozialen Einrichtungen weiter betreiben, die ansonsten gefährdet sind. Also es heißt, Berlin will, die Länder nicht, und deswegen wird es weiterhin eine Ewigkeitsfrage.
Ja. Das war jetzt die ganz kurze Zusammenfassung. Jetzt will ich aber doch noch mal nachfragen. Diese Gerne. 600 Millionen Euro, das sind zum Teil auch Bischofsgehälter. Und wenn Leute das hören, dann denken sie immer, also das kann doch wohl nicht sein, dass der deutsche Staat da irgendwelche Bischöfe finanziert.
Ja, tatsächlich, weil die Bischöfe damals 1803 natürlich Besitzer waren von vielen ihnen gehörenden Grundstücken, Ländereien, ähnlich die Domkapitel. Und im evangelischen Bereich tatsächlich auch viele Grund und Boden der Pfarrer, mit denen die Pfarrer, damals gab es auch keine Pfarrerin, auch nicht im evangelischen Bereich, entlohnt wurde. Also im evangelischen Bereich sind es mehr die Pfarrerinnen und Pfarrer, und im katholischen sind es Personaldotationen. Was vergessen wird und wesentlich höher liegt im Betrag, sind aber die Baudotationen. Viele kirchliche Gebäude, Fuldaer Dom, der Kaiserdom in Frankfurt gehört der Stadt Frankfurt, und mit sehr alte und sehr teure in der Instandsetzung, sehr teure Gebäude. Also die werden so und so schon mal rausgenommen aus den aktuellen Verhandlungen. Da sieht man, wie tief Staat und Kirche über die Jahrhunderte miteinander verwoben sind und wie schwierig, wie Sie es gesagt haben, die Scheidung auf religiös geht. Das dauert noch lange, und der politische Wille ist auf Länderebene nicht zu erkennen, erstaunlicherweise.
Und es gibt nicht nur die Länderebene, sondern es gibt auch noch die Kommunen. Und die sind ja vielleicht sogar noch mehr an die Kirchen gebunden, weil die Kirchen ihnen ihre Kitas zum Beispiel stellen.
Ja, und das ist spannend, weil nach dem Zweiten Weltkrieg man diese Staatsaufgaben gerne den freien Trägern gegeben hat. Und es gibt regelrecht monopolartige Strukturen bei Kindertagesstätten vor allen Dingen. Stichwort haben Sie gerade erwähnt. Und da ist es so, dass entgegen der oft gehörten Nachricht, die würden zu 100% aus staatlichen Mitteln refinanziert, es doch am Ende nur 90% sind.
Und Moment, das müssen wir kurz erklären. Also refinanziert heißt, die Kirchen sagen, wir machen hier eine Kita, und dann sagt der Staat, na gut, wenn ihr diese Aufgabe übernehmt, dann bekommt ihr aber auch Geld von uns, aber eben nicht genau das Geld, was ihr braucht, sondern es fehlen 10% und es kommt noch ein bisschen Ehrenamt drauf.
Und das ganze Ehrenamt unentgeltlich. Also nur um eine Summe zu nennen, in Nordrhein-Westfalen, die zwei Landeskirchen, 5 Bistümer, müssen jährlich aus ihren gesamten Kirchensteuereinnahmen 10-15% in die Kita-Finanzierung stecken. Die Kitas stehen aber allen Kindern offen. Und wenn dann die Kommunen hören, die können das auf Zukunft nicht mehr, weil sie dann nur noch innerkirchliche Aufgaben wahrnehmen, dann wird in sehr kurzer Zeit, das werden Sie ja alle erleben, eine schwierige Diskussion aufbrechen. Und da merkt man, der Staat hat sich sehr gerne in die Hängematte der Kirchen gelegt, war froh, dass die freien Träger das übernahmen. Die Bevölkerung hat es auch gutiert, hat das gut gefunden. Katholische, evangelische Schulen, die können sich vor Zulauf nicht retten. Auch die werden nur zu 90% refinanziert. Und da sagt die Kirche, Leute, das können wir nicht mehr. Also das ist jetzt eine Dilemmasituation. Man wird sehen die nächsten Jahre und abwarten müssen, wie dieses Dilemma gelöst wird.
Sie haben schon das Stichwort Kirchensteuer genannt. Das ist ja auch eine ziemlich deutsche Besonderheit, dass der Staat da einen kirchlichen Mitgliedsbeitrag einzieht. Das ist im Grunde für manche Leute einfach eine Win-Win-Situation. Die Kirche braucht diese ganze komische Steuerverwaltung nicht aufzubauen, und der Staat bekommt dafür einen ganz guten Teil ab. Ja. Könnte man so weitermachen, oder?
Ja, die Kirchensteuer ist immer ein beliebtes Thema. Oft regen sich Leute darüber auf, die gar keine Kirchensteuer zahlen. Das finde ich immer lustig. Aber sagen, das ist unverschämt. Historisch interessant, weiß kaum noch einer, haben das die Staaten im 19. Jahrhundert einseitig eingeführt gegen den Widerstand der Kirchen. Warum? Weil sie die Lasten, die sie tragen mussten für die Kirchen, nicht mehr aus allgemeinen Steuermitteln tragen mussten. Und dann der kluge Gedanke, dann lasst uns doch allen Mitgliedern der Kirchen, die steuerpflichtig sind, noch eine Zusatzsteuer zahlen. Das ist die Geburtsstunde der Kirchensteuer. Und es ist total interessant. Die Kirchensteuer ist durch Staatskirchenverträge, also völkerrechtliche Verträge, abgesichert, durch die Verfassung, durch die Landesverfassung. Es gibt kaum ein Feld, eine Steuerart, die so abgesichert ist. Aber auf Zukunft müssen sich die Kirchen überlegen, ob das noch eine sichere Finanzierung ist, wenn es immer weniger Christinnen und Christen gibt, die steuerpflichtig sind. Oder, wir haben die Zahlen dieses Jahr gehört, die eben aus Protest gegen die Politik, gegen das Verhalten der Kirche austreten. Aber Kirchensteuer ist spannend und dementsprechend auch immer für Emotionen gut, ja.
Und jetzt haben Sie schon angesprochen, es sind immer weniger Menschen Mitglied einer der beiden großen Kirchen, mittlerweile unter 50% der deutschen Bevölkerung. Und es gibt andere Religionsgemeinschaften, die durchaus auch wachsen. Vermutlich ist der größte Anstieg bei den Muslimen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit denen? Gibt man denen die gleichen Privilegien wie den Kirchen? Oder sagt man, ach, jetzt ist vielleicht mal ein Zeitpunkt gekommen, wo wir wirklich die Trennung vollziehen und alle sozusagen zurückweisen und Religion ist dann Privatsache. Was ist denn Ihr Favorit?
Ja, unsere Verfassung ist erfreulich religionsfreundlich. Das ist eine Erfahrung aus den Kriegszeiten. Und ich würde erstmal sagen, das, was in der Verfassung steht, alle, auch wachsenden Religionsgemeinschaften, uns fremden, neuen Religionsgemeinschaften, paritätisch behandeln. Das steht im Grundgesetz so drin. Zweitens, ihnen durchaus, wenn sie denn wollen, auch Aufgaben zuweisen. Also es gibt in Berlin zum Beispiel schon eine Grundschule, es gibt auch schon Kindertagesstätten, die von verschiedenen islamischen Denominationen, es gibt ja nicht den Islam, sondern es gibt verschiedene Glaubensgemeinschaften, genau wie im Christentum, überträgt. Es gibt jüdisch getragene Schulen in Heidelberg, in Frankfurt. Aber das ist schwierig, weil die natürlich nicht die Infrastruktur aufweisen wie die alten, großen beiden ehemaligen Volkskirchen. Aber von der Verfassung her ist es so, dass das erwartet wird. Also ich gehöre zu denen, die sagen, es ist gut, dass in diesem Land jede Frau, jeder Mann, wenn er denn oder sie glaubt, den Glauben auch öffentlich leben kann. Es muss keiner wie im 18. Jahrhundert wieder in seine vier Wände gehen.
Oder wie in Frankreich darf kein Kreuz und kein Davidstern und kein muslimisches Zeichen in der Schule tragen.
Aber wir müssen, weil unsere Gesellschaft sich geändert hat, die religiöse Pluralität auch in der Diversität, also in der Vielfalt der Träger abbilden. Das wäre eine Forderung, aber das politisch umzusetzen, das ist ein ziemlicher Kraftakt. Noch verlassen sich die Kommunen, die Länder sehr auf die beiden Kirchen.
Und wenn ich nun engagierte Bürgerin bin, egal ob Mitglied einer Kirche oder nicht, und sage, ja, der Schüller hat recht, wir müssen da was tun, wir müssen da irgendwie die Privilegien der Kirchen zurückschrauben. Ich bin aber jetzt weder Bundestagsabgeordnete noch irgendwie in der Kommunalverwaltung tätig. Was kann ich denn dafür tun?
Das ist eine Frage, die ich mir immer mehr stelle, nachdem ich mein eigenes Buch nochmal gelesen habe. Wie soll das gehen? Also wird es in unserer Gesellschaft genügend nicht konfessionelle, nicht religiöse, zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure geben, die bereit sind, auch solche Aufgaben dann zukünftig selber zu übernehmen? Da reichen so Elterninitiativen, die mal eine Kita machen, nicht aus. Da muss ein großer gesellschaftlicher Aufbruch geschehen. Das heißt, wenn man nicht möchte, dass die Kirchen immer noch, obwohl sie abnehmen in der Gläubigenzahl, in der Mitgliederzahl, nicht mehr diese dominierende Stellung hat, dann muss man sich selbst als nicht religiös-musikalische Bürger, Bürgerin dann engagieren. Nicht, weil man gegen die Kirchen ist, sondern weil man die Pluralität abbilden will. Ich mag noch nicht so recht erkennen, wo diese bürgerrechtliche Bewegung ist, aber das wäre ein Appell an die Bevölkerung. Dann engagiert euch, lasst euch darauf ein und übernehmt Schulen, seid in der Krankenpflege, geht in die Hospize, geht in die Altenpflege, denn da sind die Kirchen ja sehr engagiert.
Da sind Sie auch sehr engagiert, weil das doch in der christlichen Botschaft vielleicht auch verankert ist, dass man sich um die Schwachen in der Gesellschaft kümmern soll. Und Sie schreiben auch, dass Sie als gläubiger Christ und Katholik durchaus finden, dass das eine Aufgabe der Kirchen ist. Mir stellt sich die Frage, können sich die Kirchen dieser Aufgabe besser annehmen, wenn sie weniger privilegiert sind?
Ich glaube ja. Das ist auch die Antwort, die ich gebe, weil das ist doch ein sehr saturiertes System, wenn man immer in so einem eingespielten Kirche-Staat-Verhältnis schon viele Aufgaben auch komplett aus den sozialen Sicherungssystemen finanziert bekommt, beziehungsweise hochrefinanziert bekommt, wie wir es eben gemacht haben. Für mich sind Dinge glaubwürdiger wie zum Beispiel ein von Spenden getragenes christliches Hospiz, wo wir also nicht die Leute totspritzen, sondern wo die Leute in Würde sterben können. Das war jetzt sehr pointiert formuliert. Ich wollte keinen verletzen. Ich neige dazu. Zweitens, oder wie die Malteser in Berlin für die Obdachlosen aus Spendenmitteln einfach Krankenfürsorge die Nacht betreiben. Die haben keine Krankenkassenkarte. Solche Dinge wären für mich glaubwürdiger und authentischer. Vielleicht bin ich da aber auch ein gnadenloser Sozialromantiker, das kann sein.
Ich frage mich, wie viel Geld da zusammenkommen würde, denn ich habe einmal im Ausland gelebt, wo es eine deutsche evangelische Gemeinde gab, die aber keine Kirchensteuer eingezogen hat, und da war dann die Frage, wie viel Geld gebe ich eigentlich dafür, und das fand ich eine wirklich schwierige Entscheidung, und ansonsten ist das halt die Kirchensteuer, die von meinem Gehalt abgeht. Also ich habe da so meine Zweifel, dass da noch ein wirklich großer Haushalt den Kirchen zur Verfügung stünde.
Ja, das ist spannend. Wenn man in die USA schaut, wo ja ein reines Kollekten-Spendensystem ist, auch ein reiches Land, aber wo auch Spenden besser steuerlich abzugsfähig sind, da kommt schon auch einiges zusammen. Und ich erlebe bei so sehr glaubwürdigen Konzepten, zum Beispiel für ein Kinderhospiz, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die auch nicht konfessionell, nicht gläubig sind, sagen, das ist eine gute Sache, dass die Kinder einen Ort bekommen, wo sie auch in Würde sterben können. Also man sollte die Bereitschaft nicht unterschätzen. Allerdings wird es dann wahrscheinlich so sein, dass die Leute eher aus der Kirche austreten, keine Kirchensteuer zahlen und sich dann freien Initiativen zuwidmen. Muss das schlecht sein, stelle ich die Frage.
Ich glaube, mit dieser Frage enden wir jetzt einfach hier. Vielen Dank, Thomas Schiller, Professor für katholisches Kirchenrecht an der Universität Münster. Das Buch heißt Unheilige Allianz, warum sich Staat und Kirche trennen müssen, ist beim Hansa Verlag erschienen. Rund 200 Seiten, kosten 22 Euro.